SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mitten im brasilianischen Amazonasgebiet, in der Grenzregion zu Kolumbien, eine Wochenreise von der nächsten großen Stadt entfernt, liegt Hipana. Das Dorf hat die mächtigsten Zauberer des Regenwaldes hervorgebracht, die Jaguar-Schamanen. Und dorthin ist der Journalist und Buchautor Thomas Fischermann gereist, um diese geheimnisvolle Kultur kennenzulernen. Auf seiner Expedition hat er den Schamanenlehrling Juliferi Houtini kennengelernt. Aus unzähligen Interviews und Gesprächen mit ihm ist ein Buch entstanden, das aus der Perspektive des angehenden Jaguar-Schamanen von einer ursprünglichen Welt voller Magie erzählt, aber auch davon, wie bedroht sie ist. Thomas Fischermann ist heute Abend mein Gast. Schönen guten Abend.
Hallo.
Mit welcher Vorstellung von Schamanismus sind Sie in diese entlegene Ecke der Welt gereist? Was haben Sie gedacht, was Sie erwartet?
Ich bin mit großem Misstrauen hingereist, weil mein anthropologischer Berater mir vorher alle möglichen wilden Geschichten erzählt hatte. Der hat mir erzählt von Zauberern im Regenwald, von Menschen, die mit Gedankenkraft andere Menschen töten können, von Goldschätzen, Ritualen, Blut. Es war alles sehr archaisch und ich hatte wirklich ein bisschen Sorge davor und überhaupt keine ganz klare Vorstellung. Ich glaube, die einzigen Vorstellungen, die wir uns hierzulande so machen, sind ja, dass das weise Männer, manchmal auch Frauen im Regenwald sind, die da sitzen und so schwer beladen über Dinge nachdenken. Und eigentlich habe ich was sehr viel Lebendigeres gefunden dort.
An einer Stelle nennen Sie Ihre Vorstellung ein Kräuteröhi als in der brasilianischen Form.
Ja, genau.
Herr Fischermann, wie haben Sie Juliferi kennengelernt?
Ich bin an Händen und Füßen da reingezerrt worden in diesen Wald von meinem anthropologischen Berater damals, der Wilson Brasileiro. Der hatte mir seit Jahren erzählt von diesem geheimnisumwitterten Volk im Amazonaswald, den Houtini, und hat mir von den Schamanengeschichten dort erzählt, was die alles können, dass die zaubern können und dergleichen. Und ich wollte nicht so recht, es war mir alles etwas unheimlich, es war mir auch zu fantasymäßig. Ich habe viel über den Regenwald berichtet, über die Zerstörung dort, über die Politik. Aber ich wollte da mich dieser Sache sehr ungern nähern. Er hat darauf bestanden. Ich bin hingefahren und bei der zweiten Reise, die wir unternommen haben, bin ich dann endlich auch auf die Schamanen dort gestoßen, haben wir einen Kontakt herstellen können. Ich bin erst dem Vater von Juliferi begegnet, der auch der Lehrmeister ist. Das ist der letzte Jaguar-Schamane des Baniwa-Volks, des Huhutini-Clans im Amazonas. Und der hat mir dann seinen Sohn vorgestellt und später ist daraus eine Kooperation geworden. Wir sind sehr viel gereist. Er hat mich zu heiligen Orten mitgenommen im Regenwald und hat mir alles gezeigt, was es dort zu sehen gibt. Und später haben wir dann zusammen geschrieben.
Sie beschreiben Juliferi als einen sehr lebenslustigen Mann, Ende 50, in Badeshorts, Polohemd, etwas schlitzohrig und ein begnadeter Geschichtenerzähler. Das ist, glaube ich, nicht das, was man sich normalerweise unter einem Schamanen vorstellt. Wie war Ihr erster Eindruck von diesem Mann?
Ja, ich hatte natürlich sowas erwartet wie einen heiligen Menschen, der dort irgendwo sitzt oder so halb zumindest erwartet. Und zum Glück war dieser Juliferi aus Fleisch und Blut. Das ist ein richtiger Mensch, der dort im Regenwald lebt und der die Erfahrung macht, die die indigenen Völker dort alle machen, dass sie zerrissen werden zwischen den Kulturen. Es gibt kaum noch so etwas wie ein indigenes Volk, das völlig isoliert im Regenwald lebt. Selbst diejenigen, die wir als kontaktlos bezeichnen heute, leben nicht völlig isoliert und ohne Kenntnis unserer Mehrheitsgesellschaft dort im Wald. Also wandern sie ständig zwischen der Kleinstadt am Rand des Reservats und dem Dorf im Reservat über riesige Strecken, wochenlange Bootsreisen zum Teil, aber sie wandern, sie kennen beide Welten, verinnerlichen auch beide Welten und wissen sich in beiden Welten zu bewegen. Deswegen sieht man dann jemanden, der äußerlich so aussieht wie ein fröhlicher Lebemann in Badeschlappen, der aber zugleich durchaus sehr ernsthaft dieser schamanischen Kultur angehört und da auch die Praxis hat.
Was können denn Schamanen? Also es heißt, sie können schwere Krankheiten heilen und sogar Menschen mit bloßer Willenskraft töten. Was davon ist wahr?
Ich will das auf keinen Fall allgemein sagen, was Schamanen im Allgemeinen können. Ich habe wirklich über dieses eine Volk gearbeitet und ich glaube, es gibt riesige Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen. In dieser Kultur bezeichnen sich die Schamanen, die Malirinai, als Zauberer, wirklich selber. Sie gehen also wirklich davon aus, dass sie Dinge tun können, die irgendwo im Übersinnlichen stattfinden, die mit anderen Welten zu tun haben und die bei uns dann etwas bewirken, was normale Menschen nicht können. Das heißt, Wunderheilungen vollbringen, Menschen töten, auch mit Gedankenkraft, in die Zukunft schauen, an ferne Orte reisen. Der Juliferi hat mir das mal so schön gesagt, in so einem poetischen Satz, dass unsere Seelen an viele Orte und in viele Welten reisen können, nur unsere Körper halten uns zurück.
Und von dem Körper lösen sie sich, indem sie sich in so tranceartige Zustände bringen, indem sie Drogen nehmen.
Ja, ja, genau. Das ist das wichtigste Mittel dieser Kultur. Sie stellen eine sehr starke Droge her aus der Rinde eines bestimmten Baumes, der dort wächst. Das ist wahrscheinlich die stärkste Psychodroge der Welt. Die wird dann sehr stark kondensiert, in der Sonne getrocknet und wird in die Nase geblasen mit so einem Blasrohr. Und dann sind die Schamanen weg für ein paar Minuten, manchmal für Stunden. Die ganz großen Meister lassen sich das mehrere Male pro Stunde in die Nase blasen und bleiben dann ganze Tage weg.
Sie haben das schon erwähnt, also der letzte Jaguar-Schamane, das ist der Vater von Julie Ferry, Manuel da Silva, den haben Sie auch kennengelernt. Der wollte seinen Sohn eigentlich nicht zum Schamanen ausbilden. Die genauen Gründe haben auch Sie nicht rausfinden können, aber haben Sie eine Vermutung?
Ja, also jahrzehntelang hat Julie Ferry seinen Vater gebeten, eine Ausbildung beginnen zu dürfen. Und der Vater hat es immer wieder verweigert. Er hat gesagt, es ist zu gefährlich. Und in der Tat ist die Ausbildung zum Schamanen gefährlich. Es kann auch tödlich verlaufen, das kann auch so verlaufen, dass man verrückt wird auf der Droge. Und er hatte vermutlich Angst um seinen Sohn. Er sah ihn wohl auch nicht als charakterlich gefestigt genug an. Er hat seinem Sohn und auch seinen anderen Söhnen zeitlebens sehr misstraut. Und erst später, als sie älter wurden, als er ihnen mehr vertraut hat, als sie vielleicht eine etwas andere Perspektive bekommen haben, sich den Traditionen selber wieder etwas mehr zugewendet haben, auch in anderer Hinsicht, hat er sich getraut, denen eine Lehre angedeihen zu lassen. War natürlich schon sehr spät.
Mit Julie Ferry sind Sie zu den heiligen Stätten der Huhutini gefahren, nach Hipana. Von São Gabriel, dem Sitz der indigenen Selbstverwaltung, sind das 1000 Kilometer mit dem Boot bis ins Herz des Amazonasgebiets. Wie gefährlich war diese Reise?
Ich habe mich ganz sicher gefühlt in Begleitung von Julie Ferry, der so ein Bootsmann mit übernatürlichen Fähigkeiten ist. Der, ich meine, man fährt da schon los auf so einem Kanu, das ist relativ schmal, dieses Boot, das da durchkommt durch diesen Fluss, weil das ein sehr gefährlicher, reißender Fluss ist, der nicht so breite Boote verträgt. Man muss da 600 bis 700 Liter Benzin draufladen, man hat also eine schwimmende Bombe, um hin und wieder zurückzukommen. Und dann sind da sehr viele Steine unter der sehr schwarzen Oberfläche des Flusses, große Felsen. Und an einigen Stellen muss man aussteigen, alles ausladen, alles den Wasserfall hochtragen und auch das ganze Boot den nächsten Wasserfall hochtragen und dann wieder dort das Boot zu Wasser lassen. Das war zum Teil sehr anstrengend. Und ohne Julie Ferry wären wir da, glaube ich, nicht angekommen.
Was sind die prägendsten Erinnerungen dieser Reise?
Ach, das war eigentlich wie wendig und wie beweglich Julie Ferry immer wieder für uns Orte zum Übernachten gefunden hat, Essen gefunden hat, verhandelt hat mit den Leuten entlang des Weges. Da sind ja sehr viele Kulturen, sehr viele Völker entlang dieses langen Weges. Einige leben schon sehr westlich, andere leben noch sehr traditionell dort. Und überall dort hat er für uns herausgehandelt mit einem großen Geschick, mit einem Charme, mit einer Überzeugungskraft, die selber schon etwas ja, sehr Übermenschliches hatte, immer wieder das Beste für uns rauszuholen. Gebratene Fische und Übernachtungsplätze und manche Brei zum Frühstück, das war eine interessante Erfahrung, wie er da interagiert.
Ziel dieser Reise war das Dorf Hipana, eine heilige Stätte der Baniwa. Darüber sprechen wir gleich, aber vorher hören wir Musik, die sie uns mitgebracht haben. Aus diesem Dorf eine Originalaufnahme während eines Dorffestes. Was hören wir?
Wir hören Flötenmusik der Huhutini, die nach dem Glauben dieses Volkes die Musik vom Anbeginn der Welt ist. Es gibt sehr strenge Regeln, wie die Flöten zu bauen sind. Es gibt sehr strenge Regeln dafür, was da gespielt werden darf und nach welchen Rhythmen. Und es darf nicht verändert werden, denn die Musik aus der Schöpfungszeit darf man eben nicht als Mensch anpassen. Thank you.
Volk der Baniwa gehört zu den größten Völkern des Amazonasgebiets. Ihre heilige Stätte ist das Dorf Hipana. Und dorthin ist mein heutiger Gast gereist, Thomas Fischermann. Von dort haben wir auch gerade eine Aufnahme gehört. Musik, die während eines Dorffestes gespielt wurde. Herr Fischermann, was ist Hipana für ein Dorf? Was macht es zu einer heiligen Stätte?
Das Dorf ist eigentlich relativ normal. Da leben 80 Menschen ungefähr um einen Dorfplatz herum in kleinen Holzhütten, die großteils mit so einer Art Schilf gedeckt sind. Die heilige Stätte ist daneben. Das ist ein riesiger doppelter Wasserfall, der einen See umschließt. Und dieser See ist sehr tief, sehr schwarz, sehr geheimnisvoll, ungewöhnlich kalt. Und an dieser Stätte hat der Schöpfergott, der Baniwa, das Baniwa-Volk, sind eigentlich alle Arawak-sprachigen Völker, die Menschen geschaffen. Der Schöpfergott Niaparikuli hat dort die ersten Menschen aus der Unterwelt gezogen. Dazu muss man vielleicht erklären, dass nach den Vorstellungen dieser Menschen die Unterwelt unter uns nicht die Hölle ist, so wie wir das in unseren westlichen Vorstellungen oft glauben, sondern der Ort der Seelen, die noch nicht geboren sind. Und für jede Weltepoche müssen diese Seelen auf die Erde gezogen werden. Und das hat Niaparikuli für unsere Menschheitsepoche damals getan. Deswegen ist das ein sehr heiliger Ort, denn von dort stammt alles.
Was für Menschen haben Sie dort kennengelernt?
Das sind Dorfbewohner eines kleinen indigenen Dorfes, die mal ein- bis zweimal im Jahr durchaus mit dem Boot in die nächste Kleinstadt fahren. Kleinstadt hat auch so 40.000 Einwohner. Sowas, um sich dort Salz, Töpfe, Bettlaken, sowas vielleicht zu besorgen. Ansonsten aber im Wald in ihrem Dorf leben und der traditionellen Landwirtschaft nachgehen. Die haben kleine Gärten, kleine Pflanzungen, die sie im Wald freigeschlagen haben. Und da pflanzen sie Maniok an, Ananas, verschiedene Arten von Früchten. Sie fangen im Fluss Fische und die Männer der Familien gehen üblicherweise auf die Jagd. Jagen nach Pakas, das sind solche großen Nagetiere, Wildschweinen manchmal, Alligatoren, was eben so rumläuft im Wald.
Was ich ja sehr spannend fand, ist, dass das ganze Dorf in die Kirche geht. Also die Missionare waren natürlich auch an diesem entlegenen Ort mitten im Amazonas und haben den Menschen Kleider gebracht, Häuser gebaut, aber eben auch ihren Glauben aufgezogen. Julie Ferry ist getaufter Katholik und bezeichnet sich auch so. Wie geht das zusammen mit seinem indigenen Glauben und dem Wunsch, Schamane zu werden?
Ach, das ist manchmal erstaunlich, wie viel da immer zusammengeht im Amazonaswald, wie viel da gleichzeitig läuft. Und die Sache mit dem Katholizismus in Hipana und in diesem Teil des Regenwalds ist wirklich eine verrückte Geschichte. Die Missionare sind dort schon in den 40er Jahren angekommen, erst die Katholiken. Die wollten auch erst den Schamanismus verbieten und die alten Rituale und die Tänze verbieten. Und dann kamen evangelikale Missionare, die noch viel radikaler waren. Die kamen zum Teil aus Amerika dorthin und wollten auch dort bekehren. Und die Katholiken sahen ihre Felle schwimmen und haben dann Deals gemacht mit den Dorfobersten. Sie haben gesagt, wir als Katholiken erlauben durchaus, dass der Schamanismus weiter existiert. Wir finden das sogar gut. Es ist ein Geschenk Gottes, dass ihr diesen Schamanismus habt und dass ihr dort diese Tänze machen könnt und dass ihr diese Kräutermedizin besitzt. Macht das mal weiter. Wir sind eure besten Partner in Crime. Und so ist es dann geblieben. Die Dörfer, die heute katholisch dort sind, sind zugleich diejenigen, wo der Schamanismus überlebt hat.
Nun will Julie Ferry gerne zurück in dieses Dorf ziehen mit seiner Familie, möchte Häuptling von Hipana werden. Warum muss er überhaupt aus diesem Dorf fliehen?
Das ist eine lange, schwierige Geschichte gewesen, weil die Schamanenfamilie, aus der er stammt, auch sehr viel Neid hervorgerufen hat in den 70er, 80er Jahren dort im Dorf. Die wurden immer reicher. Die wussten hervorragend zu verhandeln mit den Händlern, die dort lang kamen. Die wussten hervorragende Deals zu machen mit den Missionaren. Die wussten, das Material für die Schulspeisungen zu verteilen und dann auch zu ihren eigenen Vorteilen zu verteilen. Also die waren nicht so die bestgelittensten Leute im Dorf. Und was man macht in dieser Kultur, wenn einem einer wirklich auf den Senkel geht, ist, man vergiftet ihn. Man steckt Giftpfeile in sein Bett hinein, man wirft Gift in das Bier, das er später trinken wird. Und so ist es passiert. Einige Brüder von Julifa, die sind damals gestorben, sind vergiftet worden und die Familie hat sich irgendwann entschlossen, ganz zu verschwinden, zumindest vorübergehend.
Wie Juliferi die Giftmorde in Hepana und Umgebung beschreibt, erweckt aber auch den Eindruck, als sterbe da niemand eines natürlichen Todes.
Ja, also natürliche Tode sind völlig unbekannt. Also egal wer stirbt, das war immer ein Zauberer aus dem Nachbardorf. Meistens ein ganz bestimmter, auf den man einen besonderen Hals hat.
Juliferis Wunsch, zurück in sein Heimatdorf zu kehren, Schamane zu werden, die uralte Kultur und Tradition fortzuführen, das ist keine Nostalgie. Also wie Sie es auch ganz deutlich in Ihrem Buch schreiben, es sei zutiefst politisch und der Regierung auch ein Dorn im Auge. Warum das?
Ja, das stimmt. Es gibt so einen eigenartigen Effekt, den man sehen kann, wenn man ein Satellitenbild vom Amazonas nimmt und von oben drauf schaut. Da sieht man, dass wahnsinnig viel schon abgeholzt ist. 20% des Amazonaswalds sind seit den 60er Jahren verschwunden. Weitere 20% sind ausgedünnt. Aber man sieht diese großen grünen Inseln, die nur Baumkuppen sind und da schlängelt sich ab und zu mal ein Fluss durch. Da gibt es keine Straßen und kein gar nichts. Man kann auch nur mit Booten oder zu Fuß da durchreisen. Und das sind in ganz vielen Fällen indigene Schutzgebiete. Das heißt, die indigenen Völker, die eine lebendige, verteidigungsbereite Kultur sich bewahrt haben, die sind die besten Schützer des Regenwaldes. Die beschützen die letzten Stücke des Regenwalds vor Eindringlingen. Und das gelingt dann, wenn man eine starke Kultur hat, die zusammenhält und die sich wehrhaft zeigt. Und da kommt der Schamanismus rein, denn wir haben halt oft diese Vorstellung von Schamanen, dass sie Heiler sind, heilige Männer, die halb mit den Köpfen in den Wolken hängen. Und das stimmt auch, aber sie sind eben auch Krieger und Politiker. Und das wird hierzulande heute kaum noch wahrgenommen, ist dort vor Ort aber sehr gut bekannt. Schamanen, starke Schamanen, die ihre Dörfer und Völker zusammenhalten, sind eine Gefahr für alle Eindringlinge.
Mhm. Auch Sie sind ja als Gefahr wahrgenommen worden. Also Sie selbst sind in Hepana beinahe festgenommen worden von Soldaten, die ins Dorf gekommen sind, um zu gucken, was der Weiße denn dort macht. Warum waren Sie suspekt?
Ja, ich bin schon ein paar Mal festgenommen worden im Amazonaswald. Das ist, glaube ich, Berufsrisiko. Es ist gerade bei der heutigen Regierung, bei der Bolsonaro-Regierung so, dass man Ausländer im Allgemeinen und ausländische Journalisten im Speziellen für eine Bedrohung hält. Man sagt über sie, dass sie spionieren wollen, dass sie das Gold stehlen wollen. Man hat, glaube ich, auch Angst davor, dass berichtet wird über das schlimme Schicksal, das einige indigene Völker dort erleben. Man will uns als Journalisten dort eigentlich nicht gerne haben.
Wie ist es ausgegangen?
Auch ganz freundschaftlich. Die hatten, glaube ich, schon vermutet, dass ich keine richtigen Papiere dabei hätte, keine Genehmigung. Ich hatte aber alle möglichen Papiere dabei. Ich hatte von oben bis unten mir alles genehmigen lassen bei dieser Reise und das habe ich dann vorgezeigt. Es war auch so, dass sie extra einen General, einen Brigademajor der Luftwaffe geschickt haben, um mich da abzuholen. Der hatte nun einen deutschen Nachnamen, der hieß Volkmar. Und ich habe ihn auf Deutsch angesprochen und er stammte aus dem Süden Brasiliens, wo viele deutsche Einwanderer leben und irgendwie hat sich da eine Gemeinsamkeit eingestellt, dass man dann bald nach einiger Zeit eher fachsimpelte über die indigenen Dörfer dieser Gegend und über die Schwierigkeiten dort zu reisen.
Und Sie durften dann da bleiben?
Ich durfte da bleiben. Wir hatten dann vorher die Fotoaufnahmen und dergleichen, die ganzen Chips, die hatten wir schon in Plastiktüten gerollt und oben auf so einer Palme versteckt. Also für den Fall, dass wir länger weg gewesen wären, wäre zumindest unser Material nicht weg gewesen. Da hat man schon drauf geachtet und ansonsten muss man dem einfach gelassen entgegensehen, denn wenn die Gefahr einmal anrollt, kann man ja auch eh nichts mehr machen.
Bis tief ins Amazonasgebiet, zu den heiligen Städten der Baniwa, ist Thomas Fischermann gereist, mein Gast heute Abend. Aus dieser Reise ist ein tolles Buch entstanden, Der Sohn des Schamanen, das aus der Perspektive des Schamanenlehrling Juliferi Einblicke in diese fremde Welt und ihre Kultur bietet. Herr Fischermann, das ist nicht Ihre erste Reise ins Amazonasgebiet und auch nicht das erste Buch, das Sie über die Menschen und die faszinierende Natur dort geschrieben haben. Dabei sind Sie von Hause aus Wirtschaftsjournalist.
Ja, und ich war lange für die Zeit Südamerika-Korrespondent dort gewesen. Mich interessiert das Amazonasgebiet, weil es eben so wichtig für unser Klima ist und für die Artenvielfalt. Und dann bin ich mal wieder hingefahren, habe mir diese furchtbare Zerstörung angeschaut und dann haben mich die Menschen dort sehr interessiert. Und ich glaube auch, dass ohne die Menschen, die dort leben, der Schutz des Amazonasgebiets nicht erreicht werden kann, auch nicht gedacht werden kann. Und so kam eins zum anderen. Ich bin immer wieder hingefahren und war so von so vielen Dingen so beeindruckt dort.
Mhm. Wann waren Sie das erste Mal dort?
Ach Gott, das ist wahrscheinlich 2012, 2013 gewesen, dass ich dort zum ersten Mal länger war.
Und seitdem halt auch sehr häufig. Sie leben ja sogar zum Teil dort.
Ja, ich lebe teilweise im Jahr in Brasilien und reise immer wieder, wenn ich kann, ins Amazonasgebiet.
Was kann denn der Wirtschaftsjournalist, der VWLer, auf diesen Reisen ins Amazonasgebiet lernen von den indigenen Völkern?
Ja, ich reise nicht hauptsächlich als Wirtschaftsjournalist dorthin.
Sie sind es ja.
Das bin ich auch, ja. Es wäre jetzt eigentlich so ein Klischee zu sagen, ich breche das alles runter auf, was da unterm Strich rauskommt. Es gibt aber einen Aspekt, der wirklich interessant ist. Es sind ja Milliardenindustrien auf der Welt dadurch entstanden, dass Dinge im Amazonaswald entdeckt worden sind. Mhm. Und das ist schon ein Wirtschaftsaspekt. Das ging mit der Kautschukindustrie mal los. Kautschuk ist dort im Amazonaswald ja letztlich entstanden. Und es geht weiter bis hin zu solchen pharmazeutischen Dingen wie ACE-Hämmern, die aus Schlangen im Amazonas gemacht worden sind. Ganz viele Werkstoffe, ganz viele pharmazeutische Produkte sind dort schon entdeckt worden. Zumindest die Grundlagen dafür, die Wirkungsmechanismen. Und es gibt auch heute die Hoffnung, dass das noch weiter so gehen könnte. Man könnte dort, auch gerade in Zusammenarbeit mit indigenen Völkern, viele Wirkstoffe, glaube ich, nutzbar machen für uns. Es geht natürlich nur so lange, wie der Amazonaswald noch steht und nicht abgeholzt ist.
Die wirtschaftliche Situation von Jules Ferry spielt in Ihrem Buch nur am Rande eine Bedeutung, aber man erfährt, dass er sich auch mal als Goldgräber versucht hat oder Koka angebaut hat. Also Dinge, die eigentlich seine Heimat bedrohen. Also die Goldgräber in Brasilien zerstören den Regenwald ebenso wie die illegalen Koka-Anbauer und das nicht in geringem Maße. Wie passt das also zusammen?
Ja, ich fand das so faszinierend an ihm, dass er eben wirklich eine Figur aus Fleisch und Blut ist, die sehr viele gebrochene Dinge oder sehr ambivalente Dinge im Leben auch schon gemacht hat. Im Grunde genommen ist Jules Ferry einer, der irgendwo im Amazonaswald aussteigen und dort überleben kann. Das hat er auch schon öfter gemacht. Der holzt sich ein paar Bäume ab, macht eine kleine Lichtung, baut sich aus den abgeholzten Bäumen ein Haus, lebt dort und kann dort 2, 3, 4 Jahre lang was anpflanzen, Fische fangen, jagen gehen. Er ist völlig autark. Absolut faszinierend. Zugleich ist er mit seinem Kanu in der ganzen Gegend unterwegs, was auch der Tradition entspricht. Die sind immer schon über riesige Strecken gereist, bis nach Venezuela, bis nach Kolumbien. Das kann man über Jahrhunderte hinweg verfolgen, dass sie das gemacht haben. Und dort handelt er und kümmert sich auch darum, interessiert sich auch für die aktuell heißesten Sachen, die da so gehandelt werden. Und als das zwischendurch mal die Coca-Blätter in den 80er Jahren waren, fand er das auch interessant. Und in Venezuela hat er sich mal den Goldabbau angeschaut. Er ist dann aber auch nicht lange dort geblieben. Hat das mal ein bisschen gemacht, aber richtig gefallen hat ihm das nicht.
Wir haben das ja schon mehrfach erwähnt. Also Jules Ferry ist wirklich ein charmanter Mann, der sehr diplomatisch sein kann. Aber es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, da wird er richtig wütend. Was ist der Grund?
Ihm ist bei der Durchreise durch Venezuela die Durchfahrt mit dem Kanu verweigert worden. Da waren Grenzposten oder so ein Kontrollposten und die wollten sagen, dass er als Ausländer, als Brasilianer, da nicht weiterreisen durfte. Und er ist so wütend geworden, weil er eigentlich solche Grenzen nicht anerkennt. Er sieht sich als Angehöriger seines Volkes, er sieht sich als Angehöriger einer uralten Tradition, die schon immer seit Jahrhunderten das Recht hatte, in diesem Gebiet zu leben und zu reisen. Die jungen Leute des Volkes bekommen bei den Initiierungsritualen auch riesige Listen gesagt von Orten und von Wegen, die ihnen gehören, wo sie langreisen dürfen, zu denen sie hinreisen dürfen. Und das ist ihre Welt. Und wenn man ihm das dann verweigert, dann geht das gegen die Identität, das geht ihm gegen Selbstverständnis. Und da ist er furchtbar wütend geworden und das ist an sich so gar nicht seine Art, weil er sich an sich überall durchschlängelt und verhandelt und sehr charmant ist, wie Sie das schon sehr richtig sagten. Aber da hat er einfach nur noch geschimpft und auch entsprechenden Ärger bekommen.
Sie waren, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, oft in einem Dilemma. Also als Journalist zahlen Sie natürlich nicht für Informationen, aber Jules Ferry wollte natürlich für seine Dienste Geld haben. Wie haben Sie diesen Konflikt gelöst?
Ja, das hat man immer im Amazonasgebiet und man hat immer diese Doppelrolle. Als Journalist sollte man nicht für Informationen bezahlen. Das hat den einfachen Grund, dass dann die Leute anfangen, das zu erzählen, von dem sie meinen, dass der Journalist es hören will. Das heißt, für Informationen zu bezahlen erzeugt Fake News. Im Amazonaswald ist es dann so, dass man aber auf alle möglichen Dienstleistungen angewiesen ist. Transportdienstleistungen, Übersetzungen, Proviant und dergleichen. Und das kann man dann trennen. Ich habe das durch meinen indigenen Führer und Berater dort machen lassen. Der hat immer ausgehandelt, für welche Dinge bezahlt wurde. Also zum Beispiel Bootsfahrten oder Transporte, Trägerdienste, was immer notwendig war. Informationen wurden aber rein freiwillig gegeben. Informationen haben mir auch viele verweigert. Also keiner fühlte sich gezwungen, mit mir Interviews zu führen. Es gab etliche Bewohner des Hipana-Dorfes zum Beispiel, die nicht mit mir reden wollten.
Wie haben Sie das sprachlich gelöst? Es ist ja jetzt nicht alle sprechen Portugiesisch in der Region.
Ich hatte zeitweise eine Übersetzerin dabei. Später hat auch Juliferi selber viel für mich übersetzt. Und mit ihm selber kann man auf Portugiesisch gut sprechen. Mit vielen von den jüngeren Leuten dort kann man Portugiesisch reden. Mit den älteren Leuten nicht.
Wie haben Sie denn das, was Ihnen Juliferi erzählt hat, auch wenn Sie jetzt nicht dafür bezahlt haben und das, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es Fake News waren, nicht so hoch waren, aber dann auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen können?
Nur mit Verhörtechniken westlicher Art. Ich habe ihn immer wieder erzählen lassen. Ich war ja sehr oft da, ich war ja sehr lange da. Wir haben riesige Mengen Zeit miteinander verbracht und ich habe ihn die Geschichten immer dreimal erzählen lassen. Da kann man schon Sachen abgleichen und dann auch nachfragen, wie war das, wie war das, wie war das. Man erinnert sich manchmal ja auch an bestimmte Dinge falsch. Manche Dinge sind mythische Erzählungen, gehen in mythische Erzählungen über. Da muss man dann besonders aufpassen, dass man das voneinander trennt. Und ich habe sehr viel Background-Recherche gemacht. Ich habe mit ganz vielen Mitgliedern seiner Familie auch Einzelinterviews geführt. Ich war in anderen Dörfern, habe mich über ihn erkundigt. Es gibt sehr, sehr viele Quellen über ihn, über Juliferi, über seine Familie und es gibt akademische Arbeiten über diesen ganzen Raum. Da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht, das alles nochmal doppelt und dreifach zu checken.
Nun haben Sie dieses Buch aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive geschrieben, eben aus der Perspektive von Juliferi. All das, was er Ihnen erzählt hat, haben Sie in eine Erzählform aus seiner Perspektive transformiert. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Juliferi ist ein absolut begnadeter Erzähler. Ich kann das gar nicht besser als er. Und warum sollte er nicht für sich sprechen? Er ist die Quelle des Ganzen, er ist der indigene Bewohner dieses Landes und er hat eine Botschaft für uns, er möchte uns ganz viel mitteilen und dann muss man ihn auch, glaube ich, lassen. Ich habe ihm insofern assistiert, als dass ich das in eine Form gebracht habe, im Einverständnis mit ihm, dass wir die vielen Wiederholungen dann rausgelassen haben. Also der Text ist durchaus bearbeitet im Einverständnis mit ihm, aber er hat so eine Urkraft und es gibt nichts, was ich besser erzählen könnte als er.
Die Schamanen, die Zauberer und Heiler waren für die Menschen in diesen abgelegenen Regionen ja früher wirklich überlebenswichtig, weil sie, wenn sie krank wurden, nicht mal eben ins nächste Krankenhaus gehen konnten. Das ist 1000 Kilometer weg und es dauert über die Flüsse Tage, um dorthin zu kommen. Nun gibt es aber mittlerweile Schnellboote, es gibt Helikopter. Welche Rolle spielen Schamanen eigentlich noch? Also wären sie nicht auch überflüssig in den Augen der indigenen Bevölkerung?
Es gibt bestimmt einige Dörfer und auch einige indigene Familien, die inzwischen mit dem Schamanismus nichts mehr zu tun haben wollen und die dann auf das staatliche Gesundheitssystem setzen. Das ist nur nicht so dicht geknüpft, wie man sich das vorstellen mag. Die haben für ein Gebiet von der Größe Großbritanniens 2 Helikopter und 1-2 Boote. Wir haben selber, also wir, unsere journalistische Crew, wir haben selber einen Krankentransport einmal organisiert für ein Kind, das schwere Lungenschwierigkeiten hatte. Da hilft dann jeder mit aus. Perfekt organisiert ist es also auf gar keinen Fall. Die Schamanen in den Dörfern, das ist eine Art von Arbeitsteilung. Ich glaube, die Schamane Juliferi hat mir selber auch erzählt, dass er bestimmte Krankheiten, gerade auch aus der westlichen Zivilisation, gar nicht erst versuchen würde zu heilen. Das sind so Krankheiten wie Ansteckungskrankheiten oder Geschlechtskrankheiten, die übertragen werden. Das versuchen die gar nicht erst. Da gibt es Antibiotika für und gegen, die werden eingesetzt. Die Krankheiten, die Schamanen heilen, die finden auf einer anderen Ebene statt. Der Juliferi und sein Vater sagen selber, die stammen gar nicht ganz aus unserer Welt, die stammen aus der anderen Welt. Die stammen aus der Welt, in die sie reisen, wenn sie diese Droge nehmen. Und das sind Krankheiten, die, wenn ich sie in unseren Worten so beschreiben sollte, eher psychosomatische Ursachen haben, die wir aber auch kennen im Westen. Bestimmte Arten von Kopfschmerzen, die keine unmittelbaren physischen Ursachen haben. Rückenschmerzen, Verspannungen, Depressionen, Kinderlosigkeit in bestimmten Fällen, wenn es keine organische Ursache gibt, die können von Schamanen irgendwie geheilt oder zumindest behandelt werden. Und das fand ich auch gar nicht so wenig nachvollziehbar dann, wenn Dinge psychologische Ursachen haben, kann natürlich ein psychologisch agierender Praktiker da auch was dran machen.
Mhm. Die indigene Selbstverwaltung in São Gabriel, die möchte mehr Helikopter, die will wahrscheinlich eher weniger, dass dann in Juliferi die Kultur der Schamanen wieder aufleben lässt. Oder welchen Stand hat Juliferi bei seiner Familie, bei den Familien der Nachbardörfer?
Der hat einen ganz guten Stand, weil die Familie doch sehr viel Respekt genießt und weil man, selbst wenn man sich eher der Moderne zugetan fühlt, doch den Schamanismus auch nicht ganz abschreiben will dort und auch einen Respekt davor hat. Jeder indigene Bewohner entlang dieser Flüsse, den ich gesprochen habe, der sich inzwischen sehr stark dem Westen zugehörig fühlt und der auch gerne einen Fernseher hätte oder gerne mal in der Stadt unterwegs ist, würde doch niemals was Böses über die Schamanen sagen. Die haben alle Angst davor. Und wenn die Rede darauf kommt, dass sie von einem Schamanen vielleicht verzaubert worden sind, verhext worden sind, dass sie sterben müssen, dann glauben sie sehr daran. Dieser doppelte Glaube, dass man sowohl das eine wie das andere glaubt, der ist dort sehr verbreitet.
Hat sich denn Juliferis Stand verändert durch Sie und Ihre gemeinsame Arbeit an dem Buch?
Ja, ich hoffe nicht. Das ist natürlich die große Gefahr bei solchen Sachen, dass man auch instrumentalisiert wird. Der hat mich und uns natürlich bereitwillig unter anderem damit hingenommen, weil er damit Statusgewinne zu verzeichnen hatte. Schaut her, ich als Spross der Schamanenfamilie habe wieder meine Macht spielen lassen. Ich habe sehr exotische, bunt angezogene Ausländer mitgebracht in euer Dorf. Das gefiel ihm. Ihm gefiel auch die ganze Show, als wir dann festgenommen wurden und dann auch wieder freikamen. Das erhöhte seinen eigenen Ruf wahnsinnig, dass er so mächtige Ausländer mitgebracht hatte, dass sie vom Militär festgenommen werden können und hinterher trotzdem wieder freikommen. Da muss man aufpassen, die Instrumentalisierung ist nicht ganz zu vermeiden. Man muss sich ihrer sehr bewusst sein. Ich habe sie im Buch Der Sohn des Schamanen dann auch sehr offen gelegt, was dieser Sohn des Schamanen da im Schilde führen mag.
Juliferi wird als ihr Co-Autor auch an dem Buch verdienen.
Ja,
Was wird er mit dem Geld machen? Wissen Sie das?
Ja, er hat ein Projekt, das er machen will. Wir haben auch kürzlich noch gesprochen darüber, wie weit er damit ist. Er hat die Vision, die Idee, die sehr schöne Idee, mit dem Kanu bis an die entlegensten Orte seines Gebietes, seiner Heimat zu fahren und dort möglichst viele, gerade auch alte Menschen zu interviewen, es aufzuzeichnen mit Audio und zu sammeln, was sie noch an Geschichten haben. Denn er leidet sehr darunter, dass die Kultur, das alte Wissen, die Zaubersprüche auch, dass die verloren gehen, weil da gehört oft einem bestimmten Alten gehört dieser Zauberspruch, dem anderen Alten im Nachbardorf gehört jener Zauberspruch, die bewirken alle was anderes, die haben alle eine andere Vorgeschichte und wenn die Alten sterben, dann sind die Zaubersprüche weg und das möchte er vermeiden, er möchte alles bewahren. Und er sagt, er will das auch dann bewahren, wenn vielleicht seine eigenen Kinder sich nicht dafür interessieren, er ist sich sicher, dass wieder Generationen geboren werden, die dann dieses Wissen haben möchten.
Was erhoffen Sie sich von Ihrem Buch, also von dem Einblick in eine Realität, in die Realität einer Welt, die wir gemeinhin ja westlich romantisieren?
Ja, ich glaube, man kann, wenn man das Buch gelesen hat, sehen, wie politisch das Ganze ist, wie wichtig es ist, den indigenen Völkern erstens zuzuhören, sie ihre eigenen Positionen vertreten zu lassen und ihnen dann auch zuzugestehen, die Verteidigung des Waldes in unser aller Interesse auch mal in ihre Hand zu nehmen. Das möchten die gerne machen. Die möchten mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, ihr macht die Welt kaputt. Hört damit auf. Lernt von uns, tretet mit uns in den Dialog. Dann könnt ihr auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie ihr die Welt besser bewahren könnt. Und wir, die Schamanen, die indigenen Völker dort, wir sind durchaus bereit, diesen Kampf dann auch an eurer Seite zu führen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend immer wieder, wie bewusst denen das auch ist, wie politisch das ist, was sie dort tun.
Der Sohn des Schamanen, dieses Buch von Thomas Fischermann und Juliferi Huhutini, ist im Heine Verlag erschienen. Ein Bericht über die letzten Zauberer am Amazonas, die um ihr Erbe kämpfen. Thomas Fischermann war mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Alexander Kote verantwortlich. Ich bin Frauke Appenberg. Machen Sie es gut.